Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Ja, das möchte. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Der Stoßseufzer von Kurt Tucholsky stammt aus dem Jahre 1927. Und heute, die einen haben die Großstadt satt und ziehen raus in ländliche Räume. Brandenburgische Kleinstädte merken ihre Attraktivität an den Immobilienpreisen und sorgen sich über eine mögliche Abwanderung junger Menschen in die Ballungszentren. Lassen Sie uns also über die unbändige Sehnsucht nach dem besseren Ort sprechen, der möglicherweise immer gerade da ist, wo man nicht selber ist. Herzlich willkommen zum Forum, heute aus dem alten Gymnasium am Marktplatz von Neuruppin. Wir sind zu Gast beim Equinox Festival, dem Musiktagen zur Tag- und Nachtgleiche. In meiner Runde sitzen Menschen, die sich wissenschaftlich oder politisch mit der Frage gelingender Lebensräume und den Erwartungen daran befassen, die selbst den Schritt aus der Metropole aufs Land gewagt haben oder andere dabei journalistisch begleitet haben oder die sich mit den Kulturangeboten in der Fläche auskennen. Jan Juraschek ist Baudezernent der Fontanestadt Neuruppin. Können Sie sich eigentlich derzeit noch von Anfragen von Neu-Neuruppinern, vielleicht auch Neu-Alt-Ruppinern retten?
Ja, wir können uns retten vor Anfragen. Natürlich sind wir gerade in einer Situation hier in Ruppin, aber nicht nur in Ruppin, selber auch in der Region, wo wir eine relativ stabile Bevölkerungsentwicklung erleben. Entgegen aller Prognosen, die ja das Land uns nur vor wenigen Jahren prognostiziert hat. Das bedeutet für uns erstmal eine große Herausforderung dahingehend, dass wir diesen Tanker, den wir seinerzeit auf, ich sag mal, wenig Baulandausweisung und Gewerbeflächenentwicklung fokussiert hatten, jetzt noch mal ein bisschen neu justieren mussten und auch nach wie vor müssen. Aber tatsächlich, wir erleben gerade, und das freut mich sehr, einen Zuspruch für diese Mittelstadt. Also ich möchte weniger den Begriff der Kleinstadt hier heute fallen lassen. Wir sind mindestens eine Mittelstadt, Mittelzentrum mit 31.000 Einwohnern, stabile Bevölkerungsentwicklung, leicht auch steigend. Ja, wir erleben wirklich einen guten Zuspruch. Es gibt Rückkehrer, es gibt junge Menschen, es gibt Menschen, die in ihrer Pension, in ihrer Rente ganz bewusst sich entscheiden, gerade nach Neuruppin zu kommen.
Kurze Nachfrage, trifft das hauptsächlich auf die Kernstadt zu oder auch? Neuruppin hat sehr viele Dörfer, die seit 1993 dazugehören, zum Teil 14 Kilometer weg. Trifft das auf die auch zu?
Ja, definitiv. Also wir haben eine Art Wohnungsmarktstudie vor wenigen Jahren entwickelt, wo wir sehr genau analysieren können und auch evaluieren, woher die Leute, Menschen kommen und wohin sie auch gehen bei uns in der Stadt. Das wissen wir sehr genau. Wir haben einen enormen Zuspruch vieler Menschen in Richtung der Kernstadt. Das sind insbesondere jüngere Menschen, aber wir erleben auch wirklich einen enormen Zuspruch in die Ortsteile hinein. Also wenn man noch vor Jahren so eher das Leid geklagt hat, dass Ortsteile, gerade auch die ersten Reihen, etwas leer sind oder leer gezogen werden, dem ist in Ruppin definitiv nicht so. Wir haben eine hohe Anzahl von Nachverdichtungen. Viele Menschen gehen gerne in die jeweiligen Ortsteile.
Das wird uns nämlich noch beschäftigen, wenn wir nämlich sagen, raus aufs Land, ist das immer auch eine Perspektivfrage. Aus dem Ballungszentrum wie Berlin ist Land alles, was hinter der Stadtgrenze beginnt. Bei Neuruppin ist das Land das, was zwischen hier und Rheinsberg liegen kann. Also da müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen. Damit bin ich bei Gabriele Christmann, stellvertretende Direktorin des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung in Erkner angesiedelt. Ist das, worüber Jan Juraschek gesprochen hat, ein überregionales Phänomen oder haben die in Neuruppin bloß besonders viel Glück?
Wir dürfen sagen, dass es ein überregionales Phänomen ist. Also wir stellen fest, dass es nicht mehr nur die Bewegung raus vom Land gibt, also die Landflucht, sondern dass wir auf der anderen Seite auch Stadtflucht haben. Dass also Städter sich überlegen, ländliche Räume aufzusuchen, weil sie für sie, aus welchen Gründen auch immer, und darüber werden wir heute ja noch sprechen, attraktiv sind. Das haben wir jetzt in der Breite noch nicht sehr statistisch erfasst. Neuruppin weiß jetzt schon genauer, wer die Leute sind, die da kommen. Und wir können das auch in unseren eigenen Forschungen am Leibniz IAS in Erkner feststellen, dass sich da ganz viel tut, dass ganz viel Bewegung reinkommt aufs Land, dass man dort ländliche Räume neu denkt. Und ich sage jetzt ganz bewusst den Plural ländliche Räume. Herr Asel hat es schon angedeutet. Das sind ja ganz unterschiedlichen Typen von ländlichen Räumen, die wir da haben. Das sind die metropolnahen Gebiete. Da gehen natürlich ganz viele hin, weil man auch schnell wieder in der großen Stadt ist. Aber dann gibt es die etwas ferner gelegenen Gebiete, so eine Art Zwischenraum. Und dann kommen die dünner besiedelnden peripher und sehr peripheren Gebiete, die dann natürlich noch weniger Einwohner haben. Und da ist der Sprung zu den sehr peripheren Gebieten noch am schwierigsten. Ne? Die wenigsten Leute trauen sich das, diesen großen Sprung zu machen. Wir finden also diese Zuzüge in die ländlichen Räumen eher so im Speckgürtel von den größeren Städten und dann in diesen Zwischenräumen.
Nachgefragt, kann man da die Wasserscheiden genau festlegen? Also wo der Speckgürtel aufhört, ab wann der sehr ländliche Raum beginnt oder verschiebt sich das dauernd?
Also das wird jetzt ganz schnöde gemessen im Grunde genommen nach der Zahl der Bevölkerung und vor allen Dingen der Dichte, also der Einwohnerzahl pro Quadratkilometer. Da kann man das dann einfach messen, ja. Aber gefühlt ist es was ganz anderes, weil es davon abhängt, wie leicht die Räume zugänglich sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Entfernung ist nicht das Ding, sondern es geht um die Erreichbarkeit, so die Schnelligkeit in der Erreichbarkeit. Dann kann sich das auch verschieben. Ja. Und wenn man ein Auto hat, dann ist natürlich diese Grenze noch transparenter und atmet. Also das ist eine relative Sache.
Dann ist die Frage, ab wann steht man im Stau und das kann dann die Wasserscheide sein.
Richtig.
David Robert Coleman ist Komponist und Dirigent, geborener Londoner. Auf seiner Internetseite steht, er lebt in Berlin, aber wir haben ihn eingeladen, weil er aus Joachimsthal nördlich von Eberswalde zu uns gekommen ist. Was war der Grund, eine Kleinstadt mit 3.300 Einwohnern zu wählen?
Also Joachimsthal ist eine wunderschöne Stadt, zwischen zwei Seen angesiedelt. Also es ist eine Stunde vom Alexanderplatz. Also es bekam auch Stadtrecht, glaube ich, Anfang des 17. Jahrhunderts und wurde wegen eines Gymnasiums gegründet. Ich habe immer die Schorfheide geliebt. Wir haben uns in ein Haus dort verliebt und so kam eins zum nächsten.
Macht sich dieses Rausgezogensein aus Berlin auch in Ihrer Arbeit irgendwie bemerkbar? Klingt Ihre Musik, die Sie machen, anders?
Das, also so genau kann ich das nicht beantworten, aber ich würde gerne auch kurz sagen, dass mich dazu bewogen hat, mich auch mit ostdeutscher Kultur zu beschäftigen. Und also neulich war ich in Frankfurt-Oder und habe mit dem dortigen Orchester also Stücke von Günter Kochan und Siegfried Matthus. Aber das finde ich einfach so interessant, diese Spuren, die vielleicht etwas verdeckt noch sind oder die nicht so besetzt sind, das finde ich schon sehr interessant, ja.
Es ist zwar keine Massenbewegung, es sind eigentlich viele Einzelne, die raus aufs Land ziehen. Der RBB hat ein gleichnamiges Projekt gestartet, das kann man in der ARD-Mediathek finden. Heike Kerinis ist Studioleiterin unseres Regionalstudios Frankfurt-Oder und verantwortlich für Raus aufs Land. Was hat sie denn an den porträtierten Menschen und an ihren Empfindungen und ihren Entscheidungen am meisten überrascht?
Also alle unsere Protagonisten, wir haben 6 Protagonisten, es sind teilweise Familien, es sind Pärchen, haben ihr Leben verändern wollen. Es war ein anderes Lebensmodell, was sie sich überlegt haben. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle war es gut überlegt und schon von Anfang an auch mit ein bisschen Problemen verbunden, weil man ja den richtigen Ort finden muss.
Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Das richtige Haus oder die richtige Unterkunft finden. Und dann fand ich sehr beachtlich, dass es natürlich bei solchen Veränderungen und auch gerade wenn man sagt, man verändert sein Leben, geht das ja nicht alles glatt, wie klar und wie nah die Leute immer noch dran geblieben sind. Also ein Beispiel, einer unserer Protagonisten hat eine Riesenscheune mit einem Dach, wo eigentlich fast kein Dachziegel mehr drauf ist. Und wo die Menschen dann gesagt, wo er dann gesagt hat, das schaffe ich schon irgendwie. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, eine Stärke, die man auch ein bisschen haben muss. Und das hat uns, ich würde nicht sagen überrascht, aber ist uns besonders aufgefallen.
Und wo liegen möglicherweise Gründe für Scheitern, für böses Erwachen?
Ich glaube, das liegt immer an den Erwartungen. Also wenn ich an so ein großes Projekt gehe, Und das muss dann alles in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Ziel hundertprozentig erreicht werden. Ich glaube, dann wird es schwierig. Also eine Gruppe hatte sich ein bisschen übernommen. Dann ging es um eine Wohngemeinschaft. Und dann waren sie selber so überzeugt von dem, was sie da gemacht haben, dass es ja eigentlich außer Frage stand, dass man andere da auch noch gleich mit begeistern kann. Das ist dann nicht ganz gelungen. Und das sind so Geschichten, wo man dann eben sagen muss, das muss man sich vorher klar machen, dass sowas eben auch mal passieren kann.
Wir werden uns noch darüber unterhalten, was das mit denen macht, die schon da wohnen, wenn welche dazukommen, und was das mit denen macht, die dazukommen, wenn sie Begegnungen haben mit denen, die da schon wohnen. Bei uns ist Jurek Jander, Schüler der 12. Klasse des Evangelischen Gymnasiums Neuruppin. Jetzt gibt es so eine Vorstellung, vielleicht auch ein Vorurteil über Ihre Generation, die wir lieber heute als morgen weg in die großen Zentren. Wenn Sie sich und Ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden betrachten, ist da was dran?
Ja und nein. Also für mich persönlich ist es eher, ich wohne auch auf einem Dorf hier in der Nähe und ich finde es eigentlich ziemlich angenehm, dass da nicht alle paar Sekunden ein Auto vorbeirast. Allerdings ist auch die zentrale Feuerwehrwache da, das heißt, es ist trotzdem laut. Ich nehme von meinen Mitschülern mehr oder weniger wahr, dass sie Party in die Stadt los sind. Da sehe ich mich persönlich nicht wirklich.
Weil es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob ich mit dem Regionalexpress von Neuruppin relativ schnell über Hennigsdorf, Gesundbrunnen, im Zentrum der Metropole bin oder dann noch mal ein Stück draußen. Was macht die eigentlich, also neben der Ruhe jenseits der Feuerwehr, was macht die für Sie die persönliche Lebensqualität da aus?
Auf dem Land, abgesehen von der Verbindung mit den Bussen, wir haben keinen Bahnhof direkt in der Nähe, wir müssen ein bisschen laufen oder fahren, je nachdem, ist es die Ruhe, ja. Hauptsächlich. Allerdings ist auch die Luft so hin und wieder voll Düngergeruch, aber es ist die typische Landluft und ich finde die eigentlich ganz okay.
Bei uns ist Christoph Wichtmann, er vertritt den Dachverband Kulturfeste im Land Brandenburg. Der Dachverband kümmert sich seit fast 3 Jahrzehnten darum, dass nicht nur große Festivals mit internationalen Stars mal kurz durch die Region gastieren, sondern dass auch Dorfkirchenprojekte um die Ecke wahrgenommen werden. Wenn wir die Alteingesessenen, die Zugezogenen, die Tagesgäste betrachten, lässt sich eigentlich immer genau definieren, welches Kulturangebot für wen gedacht ist?
Nein, das glaube ich gar nicht. Also die meisten Kulturfeste machen schon Kultur für all diese Gruppen. Es wäre, glaube ich, auch dumm, wenn sie es nicht machen würden. Allerdings ist das von Ort zu Ort, zum Teil von Kulturfest zu Kulturfest, von Ort zu Ort sehr, sehr unterschiedlich, wer nun wirklich kommt. Das liegt aber nicht am Programm, das liegt zum Teil am Ort, das liegt am Veranstalter sehr stark, aber es ist nicht so, dass man da eindeutig sagen kann, wenn man es so macht, dann bekommt man die Tagestouristen, wenn man es so macht, bekommt man die anwesenden Touristen, die länger bleiben, oder man macht etwas für die lokale Bevölkerung. Es wäre ja auch vermessen, da zu unterscheiden, dass es da unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Also das kommt man sehr schnell in ganz komische Klischees.
Stichwort Integration. Integration über Vereine wird ja immer propagiert in alle Richtungen. Wenn wir jetzt die Menschen, die raus aufs Land ziehen, integrieren wollen, welche Möglichkeiten haben da solche Kulturfeste? Nutzen Sie die auch?
Es gibt einmal natürlich Einzelpersonen, die aufs Land ziehen, manchmal insgesamt, manchmal auch nur als Wochenend, Brandenburger aus Berlin kommt, die merken dann, dass sie vielleicht am Anfang sehr viel besucht werden von Freunden und Bekannten, die alle dann auch mal am Wochenende was erleben wollen. Aber dann wird es weniger und dann müssen die was bieten. Und da hatten wir einige Mitglieder, insbesondere in den 90er Jahren, die dann angefangen haben, ein Kulturprogramm aufzuziehen, ein Kulturfest zu machen. Ich glaube, die meisten gibt es so nicht mehr. Anders ist es bei Vereinen. Da kann man davon ausgehen, insbesondere wenn die Vereinsmitglieder wirklich aus der Region der Veranstaltungen dann stammen, dass da die Sache dauerhafter ist, eventuell wirklich auch aufblüht oder zumindest ein gewisses Niveau hält. Also ich habe auch selbst viel mit den Uckermärkischen Musikwochen zu tun. Da ist es ein regionaler Verein mit ungefähr 30 Mitgliedern aus dem gesamten Landkreis. Da sind nur, ich glaube, 3 Mitglieder nicht in der Uckermark wohnhaft. Und da ist es so, dass zu den Neuzuzüglern, zu den Neu-Uckermärkern der Kontakt in erster Linie dadurch geschaffen wird, dass Konzerte dort gemacht werden. Also wir hatten das letztes Jahr in Mürow bei Angermünde, da gibt es ein Gutshaus, das nennt sich aber Schloss. Das war brechend voll, das Konzert, weil da relativ neu ein paar Leute gekommen sind, die da wirklich was machen, die Gebäude sanieren, die aber nicht nur sanieren, sondern dort auch arbeiten. Und da wollten die Menschen aus der Umgebung einfach mal wissen, was da los ist, was passiert da. Und einfach so hingehen und klingeln und sagen, ich wollte mir mal das Gutshaus angucken, das wollen beide Seiten in der Regel nicht. Da ist so ein Konzert eine sehr gute Möglichkeit, eine Verbindung zu schaffen.
Jetzt haben wir verschiedene subjektive Faktoren für das Rausziehen und Ankommen, vielleicht auch Nicht-Ankommen gehört. Wir haben aber auch über weiche und harte Faktoren. Kultur gilt immer als weicher Standortfaktor. Ist dann doch Verkehr, der Arbeitsplatz, der Mietpreis oder wenn ich ein Eigenheim bauen will, die Kosten dafür am Ende doch das Entscheidende, dahin zu gehen oder nicht dahin zu gehen?
Also die Frage ist tatsächlich nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, das hängt von der jeweiligen Perspektive, von der jeweiligen Motivation, möglicherweise von der jeweiligen Lebensbiografie auch ab, weshalb man sich entscheidet, hier nach Neuruppin zu kommen. Selbstverständlich ist erst einmal Kultur ein ganz entscheidender Faktor. Da muss ich natürlich keine Werbung machen für Kultur, weil wir uns im Rahmen der Equinox-Tage hier befinden. Es ist de facto so, dass wir heute erleben, dass gerade Menschen zu uns ziehen, sich bewusst auch entscheiden, nach Neuruppin und in die Region zu kommen, weil sie merken, dass Kultur hier gelebt wird und auch gut gefördert wird, dass es hier Netzwerke gibt von Menschen, die einfach mit diesem Thema einfach was anfangen können und auch eine Verwaltung da ist und ich hoffe auch eine Öffentlichkeit, die das auch annimmt. Und das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Faktor. Aber natürlich sind es auch die vielfältigen weiteren Faktoren wie Wohnungsangebote, Arbeitsplatzangebote, aber eben halt auch all das, was wir unter weichen Standortfaktoren subsumieren. Hier ist vorhin der Begriff der Ruhe auch gefallen oder der guten oder manchmal schlechten Luft. Aber das sind so Dinge, die Menschen sicherlich bewegen, zu uns nach Neuruppin zu kommen.
Wie weich, Gabriele Christmann, wie weich sind die weichen Faktoren, wie hart sind die weichen Faktoren?
Also die weichen Faktoren sind zunehmend härter geworden. Es geht auch nicht mehr nur allein um Infrastrukturen in Form von Verkehrserschließung. Ja, Bahn, also die ist zwar wichtig, aber sehr wichtig ist jetzt auch Digitalisierung geworden. Wenn gute digitale Verbindungen möglich sind, ein schnelles Internet möglich ist, dann ist das auch sehr viel wert, weil immer mehr Leute mobil arbeiten wollen. Das zieht sie also auf das Land oder in ländliche Räume. Auch andere Faktoren sind zu nennen. Steigende Mietpreise in den Städten treiben die Leute raus aufs Land. Wir haben auch Umweltbelastungen, steigende Feinstaubbelastungen, mehr Platz für die Kinder. Im grünen Umfeld können die groß werden. Und da ist auch immer diese Hoffnung nach Entschleunigung, nach mehr Kreativität für viele. Und in Zeiten von der Pandemie war es auch so, das Gefühl rauszukommen von diesen dichten Infektionsketten. Und was wir auch sehen, in dem Moment, wo auf dem Land, in den Kleinstädten, den Mittelstädten, aber auch den Dörfern was passiert, wenn die Leute aktiv sind, wenn sie Ideen haben, wenn sie sich zusammentun, miteinander reden, dass das so ein Punkt ist, wo die Leute aus der Stadt sagen, da will ich hin.
Jetzt muss ich bei Jurek Jande gleich mal nachfragen, wie sieht es denn mit den Internetverbindungen bei Ihnen auf dem Dorf aus? Müssen Sie da immer sozusagen an eine bestimmte Stelle?
Es kommt sehr daran, ja. Aus irgendeinem Grund ist bei uns im Bad der beste WLAN-Empfang. Und da muss ich halt durchs Haus toben, um dahin zu kommen.
Wo würden Sie sagen, da müssen wir aktiv werden, zum Beispiel bei der Landesregierung anklopfen, die immer sagt, wir bemühen uns um schnelles Internet, damit das Argument, hier ist es gut zu wohnen, hier will ich bleiben, dann auch nicht irgendwann überformt wird?
Naja, es ist ja nicht nur das Internet. Unser Dorf betrifft es jetzt zum Beispiel, dass der Wasserdruck so mittelmäßig ist und dass der Strom über Oberleitung noch teilweise kommt, was dann bei Stürmen auch regelmäßig zu Stromausfällen führt.
David Coleman, wenn so jemand dann dahin zieht, stehen dann Kirchengemeinden, Ortsvorsteher oder andere Aktive bei Ihnen Schlange und sagen, Sie müssen unbedingt bei uns mitmachen?
Also im ersten Moment muss man, glaube ich, selbst aktiv werden. Also wir haben in Joachimsthal wunderbare Menschen entdeckt. Es gibt eine Frau, die ein Eiscafé betreibt, die Beethovens 5. Klavierkonzert über alles liebt. Und es gibt einen jungen Pfarrer in Joachimsthal, Daniel Korpel, der auch sehr gut Orgel spielt. Jetzt sind wir gerade in Gespräche über ein Projekt, vielleicht den ukrainischen Komponist Valentin Silvestrov, der als Flüchtling in Berlin gerade lebt, nach Eberswalde und Joachimsthal zu bringen und da was zu machen. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, aber man muss proaktiv anfangen, aus meiner Erfahrung, ja.
Heike Gerinnis.
Ich nicke hier schon die ganze Zeit.
Ah ja, dann erklären Sie mir,
also
warum
die,
Sie nicken.
Also die Erfahrungen der Protagonisten oder der Menschen, die wir begleitet haben, deckt sich genau mit dem, was Herr Kuhlmann gerade gesagt hat. Die Initiative geht von denen aus, die dort sind. Das wollen sie auch immer. Und wir haben eigentlich von all den Menschen, die wir begleitet haben, sehr unterschiedliche neue Beziehungsgeflechte. Das gibt's ja, gibt's WhatsApp-Gruppen in kleinen Dörfern, da gibt es großes Engagement auch auf der Kulturebene. Wir haben immer gesagt, und jetzt wieder ein Hoffest, das darf man nicht unterschätzen, das ist ganz wichtig, um Menschen kennenzulernen und vielleicht auch Ideen zu entwickeln. All das haben wir begleitet und auch bis dahin, wir haben einen Menschen begleitet, der Selbstversorger werden möchte, der sich Tipps geholt hat von seinem Nachbarn. Es sind eigentlich genau diese Geschichten, dass man erstmal die Initiative ergreifen muss, aber dass alle eigentlich auch gut angekommen sind und angenommen wurden. Bis dahin, dass einer sagt, wir brauchen eigentlich hier überhaupt kein Gemüse mehr zu kaufen, wir tauschen hier miteinander.
Nun sind das natürlich spezielle Menschen, die für sich auch erklärt haben, ich gehe dahin.
Genau.
Jan Juraschek, jetzt gibt es aber möglicherweise auch Leute, die sagen, naja, ich kann mir für 5 Jahre vorstellen, in Neuruppin zu wohnen, irgendwann soll es einen halbstündigen Bahnverkehr geben und dann ziehe ich wieder weg. Was wissen Sie über diese Fluktuation, die ja auch da ist, wenn jemand nicht ständig irgendwie hier leben möchte?
Also tatsächlich gibt es diese Art von Fluktuation, aber das ist nicht die Art von Fluktuation, die mir oder uns im Regelfall kundgetan wird. Das ist, man entscheidet sich schon sehr bewusst nach Neuruppin zu kommen, um sich eine Perspektive aufzubauen, die dann eher auch langfristig, nachhaltig betrachtet organisiert wird. Also jemand, der für 2-3 Jahre seinen Weg hier hinfindet und dann weg will, den werde ich im Einzelfall natürlich nicht mit tollen Stadtentwicklungsprojekten oder sonstigen Dingen hier halten können, obwohl das würde ich dann auch nochmal einschränken, im Einzelfall vielleicht schon. Wir merken im Rahmen vieler Gespräche, die wir auch führen mit Zugezogenen insbesondere, dass die Motivation doch eher auf Langfristigkeit angelegt ist, hier in der Stadt dann auch zu verbleiben.
Langfristigkeit, Christoph Wichtmann, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es gibt Festivals in Brandenburg, gerade wird der Corinna Musiksommer 60 Jahre alt, die schon ungeheuer lange hier existieren. Es gibt aber auch immer wieder Neugründungen. Was sind so Tricks, Kriterien für Nachhaltigkeit, damit nicht eine ungeheure Energie in einen kurzen Moment fließt und dann verpufft?
Ich glaube, wenn Kulturinteressierte sich Gedanken darüber machen, etwas zu initiieren, machen sich am Anfang wahrscheinlich über die Nachhaltigkeit noch nicht so viele Gedanken. Früher bestimmt nicht. Ich glaube, in den 90er Jahren waren es sehr viele Einzelpersonen und Vereine, die wollten einfach was machen. Es brach ja auch was weg. Kulturhausprogramme waren weg und dann wollte man endlich mal was Vernünftiges machen und wollte selbst mitbestimmen. Da hat man weniger an die Zukunft, sondern an die Gegenwart gedacht, dass schnell mal was passiert. Ich habe den Eindruck, das kann ich jetzt nicht mit Zahlen unterfüttern, dass diese Vereinsgründungen, Initiativen heute wieder ein bisschen stärker zu einer Form von, ja, wenn man es streng sagt, Verstaatlichung führt. Das heißt, dass bestimmte Dinge wieder an die Kommune angedockt werden. Es gibt zurzeit läuft gerade in Finsterwalde ein Kammermusikfestival, das ist ein sehr schönes, kleines Festival. Dass das stattfindet, das liegt an zwei Musikern, die dort wohnen.
Die ich gut kenne. Einer ist aus dem Libanon.
Ja, ein Cellist aus dem Libanon, der aber auch in Finsterwalde lebt, und eine ortsansässige Pianistin, Johanna Zmeck. Von denen kommt bestimmt die Idee, aber sie haben das gegründet als städtische Veranstaltung, als städtisches Festival. Dadurch ist eine Nachhaltigkeit bestimmt deutlicher gegeben, als wenn man heute irgendwie so anfängt, weil ja, bei den meisten Initiativen denkt man nicht an, was passiert in 20 Jahren, sondern will erstmal was zugange schaffen.
Raus aufs Land, rein in die Stadt, die Sehnsucht nach dem besseren Ort, aufgezeichnet auf dem Equinox-Festival in Neuruppin mit Gabriela Christmann vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung Erkner, dem Komponisten und Dirigenten David Robert Coleman, Joachimsthal Berlin, dem Neuruppiner Baustadtrat Jan Juraschek, Christoph Wichtmann von Kulturfeste im Land Brandenburg, dem Schüler Jurik Jander, Jahrgangsstufe 12, und meiner RBB-Kollegin Heike Kirinis, die das RBB-Projekt Raus aufs Land verantwortet. Jetzt haben wir schon was gehört über Akteure, die zum Gelingen beitragen. Gabriele Christmann, Sie sind beim IRS Erkner Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Innovationen in ländlichen Räumen. Wer sind Treiber solcher Innovationen? Die dazukommen, die schon da sind, oder wenn die beiden sich über Projekte in die Haare geraten?
Ja, also alles ist möglich, um es mal gleich so zu sagen. Diese Raumpioniere, die Triebkräfte für die Entwicklung in ländlichen Räumen, können zum einen lokale Akteure sein, die neue Ideen haben und sich ausprobieren wollen, etwas anders machen wollen oder vor allen Dingen Lösungen für Herausforderungen finden wollen. Es können aber auch Rückkehrer sein, die einfach wieder zurückkommen in ihre Heimat, und es können ganz neu Zugezogene sein, die von großen Städten kommen, aus anderen Bundesländern und so weiter. Und wichtig ist genau diese Mischung, weil die Neuen, die von außen kommen, die haben manchmal noch eine andere Idee, bringen anderes Wissen mit. Die Lokalen, die sind auch deswegen wichtig, weil sie die Verankerung haben vor Ort, die wissen, was geht, was geht nicht, wie kann ich meine Leute überzeugen. Und da macht es also das aus, dass es die Triebkräfte gibt, die Schlüsselfiguren, die da besonders aktiv sind, und dass die ein gutes Netzwerk haben, gut zusammenarbeiten, und dass in diesem Netzwerk die richtige Mischung der Personen da ist, die sowas vorantreiben können und das auch dauerhafter machen und nicht nur mal einen Sommer lang, sondern dann auch größere Projekte verfolgen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und wenn dann natürlich auch noch Unterstützung kommt von lokalen Institutionen, von Vereinen, von Ortsvorsteher, Bürgermeister, Landrat, dann ist es natürlich besonders gut.
Der Baudezernent ist schon ganz unruhig geworden. Da frage ich nämlich jetzt gleich mal nach. Die von außen kommen, das können ja auch Stadtplaner sein, das können Investoren sein, die sagen, wir haben ein Projekt, das hat schon in 20 Städten funktioniert, das funktioniert auch bei Ihnen, und wir bringen irgendwie auch noch die Gelder mit. Geben Sie uns bitte den Raum und lassen Sie uns arbeiten. Wie sehr müssen Sie auch immer wieder solchen Gruppen klar machen, es gibt Besonderheiten von Neuruppin? Und wenn wir diese Besonderheiten nicht beachten, dann klappt was nicht.
Ja, also in der Tat eine sehr spannende Frage. Es gibt selbstverständlich auch gerade in den heutigen Tagen, auch in der jungen Vergangenheit, sehr viele Menschen, Projektentwickler und sonstige, die an uns herantreten, ihre Projekte auch umsetzen wollen, dass Projekte oftmals da sind, die in anderen Städten funktioniert haben, aber nicht immer in Neuruppin passen oder funktionieren müssen, liegt irgendwo immer auf der Hand. Denn für mich persönlich, aber auch für unser Team im Dezernat, wir stellen uns schon immer sehr ernsthaft die Frage, was passt zu uns.
Aber dann versuchen Sie uns mal ein bisschen näher zu bringen, was passt denn und was passt denn nicht?
Also Jakob Jander hatte ja vorhin
Jurik
hatte ja sich fast schon geoutet, woher er kommt, aus welchem Ortsteil. Und wir hatten jetzt gar nicht vor allzu langer Zeit eine entsprechende Anfrage für diesen Ortsteil, die sinngemäß hieß, wir bauen euch dort ein neues Riesenwohnbaugebiet, also mit unendlich vielen Wohngebäuden. Das gilt aber auch für andere Ortsteile. Und da sagen wir ganz klar, das ist nicht das, was wir in Ruppin brauchen. Also wir wollen selbstverständlich auch unsere Ortsteile weiterentwickeln, aber das soll sehr behutsam, soll sehr nachhaltig auch passieren. Das soll insbesondere durch Nachverdichtung auch stattfinden, aber nicht durch eine Größe, die das Bestehende überformt und damit die Menschen auch nicht mitnehmen kann. Also da schieben wir eindeutig einen Riegel vor. Mir wurde dann immer ganz bewusst gesagt, naja, die Erfahrung haben wir doch in NRW, in Nordrhein-Westfalen doch super gemacht, wo ich dann immer sage, das ist möglicherweise so, aber ich würde mal gerne mit Ihnen gemeinsam durch den Ortsteil laufen und dann müssen Sie spätestens dann erkennen, dass das, was Sie vorhaben, bei uns nicht funktionieren wird.
David Coleman, wenn Sie in der Welt unterwegs sind und von Joachimsthal erzählen, schauen die Leute Ihnen dann sozusagen skeptisch nach dem Motto in the middle of nowhere, ja?
Also eher nicht in the middle of nowhere, sondern ein bisschen neidisch ist die Reaktion manchmal. Es ist mitten in einem Naturschutzgebiet. Also man ist relativ nah an Berlin. Also es ist wie wenn man in Kent leben würde, was viele tun, und dann mit dem Zug eine Stunde in King's Cross in London wäre. Ich glaube, es gibt auch eine kleine Bahn, die fährt nach Joachimsthal. Die ist sehr wichtig, sie ist immer existenzbedroht.
Die fuhr mal bis nach Templin.
Genau, jetzt ist das wieder abgeschafft, aber das ist ein endloser Kampf. Und ich denke, also wo wir über ländliche Regionen sprechen, dass die Bahnanbindung also ganz wesentlich ist. Also wenn die Bahn jetzt von Templin bis Berlin-Lichtenberg führe, richtig? Ich denke, das würde eine ganz große Wirkung haben für die Region. Also.
Welche Rolle, Heike Kirinis, spielt Verkehrsanbindung auch für die Entscheidung, wohin Menschen rausgehen? In diesem Projekt Raus aufs Land werden ja ganz unterschiedliche Orte im Norden, im Süden, im Osten, im Westen von Brandenburg angeschaut. Und ich hatte zumindest den Eindruck, auch so eine Möglichkeit, mal schnell wieder in die alten Fahrwasser zu kommen, so eine Rückfalloption, hilft dann auch beim Ankommen.
Also die Mobilität spielt eine wirklich große Rolle, gerade wenn man mit Familie rauszieht. Wir haben ja auch einen Jugendlichen, glaube ich, ein bisschen jünger als du bist. Und das ist natürlich, wenn er dann seine Freunde ganz spontan besuchen will und da fährt nur einmal am Tag ein Zug, es bestreibt das ja auch so ein bisschen, dann wird es schwierig. Und dieses Gefühl zu haben, ich habe so noch ein bisschen ein anderes Leben, wo ich noch mal hin kann. Wobei eine Protagonistin auch formuliert, meistens macht man es ja nicht, weil man eigentlich schon da ist. Aber dieses Gefühl ist für alle eigentlich wichtig, weil es ist schon ein Schritt. Man hat dann ein anderes Leben, eben mit viel Ruhe, mit weniger Menschen und mit vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch weniger Möglichkeiten, wie man sie früher hatte. Man hat andere, aber die hat man dann halt nicht mehr. Aber ich glaube, also wir haben ja auch einen Protagonisten, den haben wir jetzt schon, der war schon ein Jahr dort in dem Ort, der brauchte das dann gar nicht mehr so. Also dieses Ankommen geht dann auch eigentlich, glaube ich, relativ schnell.
Stichwort Mobilität, Christoph Wichtmann.
Wenn ich in der Uckermark mal zwei Orte vergleiche, Gerswalde und Fürstenwerder, das sind ähnlich große Orte, beide auch recht ansehnlich. Gerswalde ging in den letzten Jahren sehr durch die Presse, das war dann auf einmal so ein Satellitenstadtteil von Prenzlauer Berg in der Wahrnehmung, also von Tagesspiegel über Frankfurter Allgemeine bis zur Neuen Zürcher Zeitung. Überall standen ganz grandiose Artikel und sehr schöne Artikel auch. Es hat dort sind dann auch die Immobilienpreise explodiert, also für dörfliche Verhältnisse. Da sind jetzt die Quadratmeterpreise bei Baugrundstücken liegen über 30 Euro. Das ist sonst in solchen dörflichen Strukturen in der Uckermark eher ein Drittel. Es gibt dort auch nichts mehr zu kaufen. Es gibt am Wochenende einen großen Publikumsverkehr, weil es da einen großen Garten gibt. Und da liegt dann einer der Gründe, dass dann eine Lola Randl, eine Filmemacherin und Autorin, dass die offensichtlich ihre Netzwerke ganz gut im Griff hat und dadurch diese Popularität entstand. Es geht aber wahrscheinlich nicht ohne die nahe Autobahnabfahrt Pfingstberg und den nahen Bahnhof Wilmersdorf bei Angermünde. Fürstenwerder liegt ganz im Nordwesten der Uckermark, ein ähnlich großes Dorf. Da haben sich mal zwei Bahnlinien getroffen. Also das war mal an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, gibt es aber beides nicht mehr. Sascha Stanisic hat da vor Jahren einen Buchpreis für sein Buch Vor dem Fest gewonnen. Und dieses Buch handelt komplett in Fürstenwerda, ein bisschen verklausuliert, aber es handelt dort. Da ist das nicht angekommen. Also dort sammeln sich nicht am Wochenende die Massen an Leuten, die da mal gucken wollen, was da denn los ist.
Was mich aber bei der Frage der Mobilität natürlich als Dezernent auch und nicht nur für Bauern, auch für Stadtentwicklung und für nachhaltige Stadtentwicklung insbesondere umtreibt, ist natürlich auch, wie können wir hier vor Ort vor dem Hintergrund des Klimawandels, der Barrierefreiheit, des demografischen Wandels auch vor Ort eine Art Mobilitätswende stärker forcieren und erzeugen. Und wenn ich einfach daran denke, dass wir in Ruppin so knapp über 80% der Einwohnerinnen und Einwohner leben in einem 4-Kilometer-Radius von dem Ort hier entfernt, wo wir gerade sitzen. Das ist eine Distanz, die Sie, wenn Sie gut mobil unterwegs sein können, mit dem Fahrrad zumindest eine sehr gute Alternative hätten, um von A nach B zu kommen. Das ist ein Faustpfand für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die nicht immer in den Köpfen verankert ist, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das ist aber ein Faustpfand in Verbindung mit der sehr anstrengungsarmen Topografie in Ruppin, wo wir sagen, daran müssen wir weiter arbeiten, um eben halt auch die Lebensqualität und gerne auch mit dem Begriff der Stadt der kurzen Wege weiter zu forcieren.
Das war jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, dass hier keine Berge im Weg sind.
Es gibt in Regionen übrigens in Barsiko, das ist ja auch gar nicht so weit weg hier, die Möglichkeit, dass man ein E-Mobil, ein Elektroauto, dass das Dorfauto ist, nutzt, dass man gemeinsam das Auto teilt und über App das buchen kann und abrechnen kann, sodass man also nicht so viele Autos braucht, nicht immer mit dem eigenen PKW fahren muss. Das muss man nutzen, das muss man weiter ausbauen und die Leute müssen auch realisieren, so kann man es auch machen.
Jurek Jander, wie sind Sie eigentlich mobil?
Ich versuche aus Klimagründen möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel und Fahrräder zu nutzen. Das ist leider als Dorfkind nur begrenzt möglich.
Wie oft kommt der Bus am Tag?
Im Optimalfall jede Stunde, das ist aber auch unterschiedlich. Es gibt dann eine Zeit zwischen 13 und 14 Uhr, wo der Bus dreimal kommt. Dafür kommt aber der Bus von 10.30 Uhr bis 13 Uhr nicht.
Ja gut, da sind Sie dann ja wahrscheinlich noch in der Schule. Das wäre natürlich...
Ja.
Also für Schulschwänzer ist es dann schwierig weg.
Das wollte ich dann noch nicht sagen. Ich persönlich habe jetzt zwei Hobbys, die nach dem letzten Bus stattfinden. Der letzte Bus fährt um 18.30 Uhr. Eine Option wäre natürlich, dass auch spätere Busse fahren. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch gucken, wie sehr lohnt sich das. Wenn ich da jetzt alleine im Bus sitze, ist das auch unnötig.
David Coleman, wenn wir uns so die Kulturlandschaft anschauen, dann gibt es sehr viele Stücke, auch Musikstücke, die sich mit antiken Dramen neu befassen oder mit den Problemen von Metropolenbewohnerinnen und Bewohnern. Wo kommt eigentlich das, worüber wir jetzt sprechen, also diese ganze Vielfalt zwischen den kleineren Städten und den Dörfern, eigentlich in der Kultur vor? Da müssten doch eigentlich die Kulturakteure gefordert sein.
Ich denke manchmal an diesen Kulturphilosoph Georg Picht, der auch viel darüber gesprochen hat, dass Ökologie und Kultur eng miteinander zu tun haben. Ich würde mir wünschen, dass, wo wir über Dämmung und Elektromobilität sprechen, alle diese Dinge, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, dass wir auch über Ästhetik sprechen, über wie etwas aussieht, wie sieht ein Neubau aus. Nicht nur die Frage, wie gut jetzt die Wärmepumpe gerade funktioniert, sondern was für einen ästhetischen Eindruck macht das Ganze. Und da, wo ich den Baudezernent hier sehe, also ich finde Architekten wie Kohlhoff oder Leon Cryer oder die auch sehr stark mit ästhetischen Fragen, auch in Verbindung mit ökologischen Fragen arbeiten. Die finde ich persönlich sehr spannend.
Selbstverständlich muss heutzutage im Jahre 23 Baukultur selbstverständlicher Bestandteil sein und auch Anspruch von Stadtentwicklung. Wir sehen aber natürlich auch die Realität, wo das nicht gut immer zusammenpasst. Ne? So, das ist einfach so. Ich glaube, dass wir in Ruppin da auch eine gewisse Verpflichtung haben. Also Sie alle kennen die historische Altstadt von Ruppin. Diese Altstadt ist in wenigen Jahren, das ist völlig unbegreiflich, auch für mich, weil ich ja selber weiß, wie langwierig jetzt Stadtentwicklungsprozesse ablaufen, unerträglich lange teilweise, selbst wenn es um einzelne Gebäude geht, innerhalb von wenigen Jahren aufgebaut, mit einer wirklichen Idee, mit einer Idee des Humanismus, also große, weite Plätze, Licht, Luft, Sonne reinzubekommen und nicht nur für das Militär seiner Zeit. Das ist natürlich ein Momentum gewesen, sicherlich. Aber wir befinden uns hier in der Mitte von Neuruppin im Alpengymnasium in einem schlossähnlichen Gebäude, was ganz bewusst als Kulturstätte errichtet worden ist. Ich empfinde meine Rolle, aber auch meine Verpflichtung dahingehend, dass wir die Thematik der Baukultur, der Ästhetik, aber damit auch der Funktionalität von Architektur und Städtebau wieder gut zusammenführen. Wir sind gerade dabei, nur als ein kurzes Beispiel, Baulandausweisungen nicht nur nach Höchstgebotsverfahren zu entwickeln, wie das jahrelang in nahezu jeder Kommune üblich war, auch in dieser, sondern wir sagen, nein, wir machen es zukünftig anders. Wir arbeiten nach sogenannten Konzeptvergaben, wo wir städtebauliche Aspekte, soziale Fragen, ökologische und auch Mobilitätsfragen hineinpacken in das Paket und auch wirklich klar unsere Erwartungshaltung äußern an die Dritten und nur dann erst auch wirklich zur Umsetzung kommen und auch mit einem ausreichenden Dialog der Bürgerschaft. Das ist mir auch sehr wichtig, weil wenn wir verändern, wenn wir transformieren, dann müssen wir Menschen halt mitnehmen. Das können wir nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger. Ich bin ab 1. März letzten Jahres Dezernent dieser Stadt für Stadtentwicklung. Und mir ist erstmal wichtig zu wissen, was wollen die Bürger? Also was ist der rote Faden, der uns weiterträgt auf die nächsten Legislaturperioden bitte hinaus und nicht nur auf 5 oder 8 Jahre begrenzt?
Denn die Entscheidung, woanders hinzugehen, beinhaltet ja auch immer, dass ich vermute, da könnte es schöner sein, also nicht nur bequemer, sondern auch schöner sein, als da, wo ich herkomme. Ist das ein wichtiges Element, Heike Kerinis, gewesen bei der Entscheidung von Menschen zu sagen, in Berlin ist mir zu dreckig, zu laut und sonst was, ich möchte da wegziehen, aber dann soll es da bitte schön nicht genauso aussehen wie in den Stadtrandsiedlungen, die ich ja auch im unmittelbaren Umfeld in Berlin habe?
Ja, das glaube ich schon. Es geht auch um irgendwie was Unverwechselbares, was man selber auch noch gestalten kann. Und daneben ja auch, hat ja auch der eine oder andere eine ganze Menge auch noch Zeit und finanzielle Probleme noch mit in Kauf genommen, um das dann umzusetzen. Viele der Gebäude stehen ja auch unter Denkmalschutz. Da gibt es dann auch wieder spezielle Auflagen. Aber dieses Gefühl, das ist schöner. Es gibt so eine Aussage von einer Frau, die sagt, und da hinten, wir fahren hier jeden Tag mit dem Fahrrad und da hinten möchte ich mir gerne genau an den Baum eine Bank aufstellen. Und das beschreibt das eigentlich, dieses Gefühl von, hier ist es schöner.
Sie sehen hier ein Mikrofon. Wenn Sie akute Fragen haben an unser Podium, dann würden wir Ihnen dieses Mikrofon reichen.
Ja, der Herr Wichtmann hat es schon angerissen kurz, indem er sprach von den Wochenend-Brandenburgern. Das ist, sehe ich, eigentlich eine Entwicklung, die ich selber also überhaupt nicht gut finde, dass sich betuchte Leute aus großen Städten hier, früher haben sie Wochenendgrundstücke gekauft, da ist ja gar nichts gegen einzuwenden, aber jetzt kommen die und kaufen auf den Dörfern komplette Wohngrundstücke mit Wohnhäusern und wohnen aber da gar nicht richtig, sondern arbeiten noch in der Großstadt, in Berlin oder Potsdam oder Hamburg oder sonst wo und sind nur am Wochenende hier. Das ist, was mir Leute aus Dörfern erzählen, ganz massiv, zum Beispiel Kleinsalang, Großsalang, Manka oder sowas, wo schon die Hälfte, angeblich die Hälfte der Gebäude solchen Wochenend-Brandenburgern gehört. Die engagieren sich hier nicht, sondern die sind ja eigentlich gar nicht hier, blockieren aber den Wohnraum, also die Wohngrundstücke, hat also zur Folge, dass zum Beispiel die Immobilienpreise dort auch steigen. Dann fürs Dorf selber, fürs Dorfleben ist es nicht gut. Da geht ja keiner in die Feuerwehr oder tritt in einen Verein ein und so weiter. Ich bin der Meinung, dem müsste die Politik mal einen Riegel vorschieben.
Da wissen jetzt Christoph Wichtmann, fangen Sie an.
Ja, ich kenne auch Dörfer, wo 80% zugezogen sind, also wo kaum noch Menschen wohnen, die da mal vor, wo vielleicht die Eltern auch schon dort wohnten. Zum Beispiel ist es so, dass wieder mal auf die Uckermark bezogen, im südlicheren Bereich natürlich ganz stark ein Zuzug aus Berlin da ist. Im nordöstlichen Bereich und dann auch in Vorpommern ist zum Beispiel ein Zuzug aus Stettin dort, das, weil es dort wirklich für Stettiner günstig ist, sich vielleicht ein Häuschen zu kaufen und dort zu wohnen und weiterhin in Stettin zu arbeiten. Es hat auch sehr viel mit Zufällen zu tun. Also wenn in einem Dorf 80% Zugezogene sind, dann hat da irgendwie ein Kristallisationspunkt angefangen. Der hat im Nachbardorf, gab es den nicht. Also da, irgendeiner ist da hingezogen und der hat ganz viele nachgezogen. Das kann auch auf Regionen zutreffen. In der Uckermark ist das bestimmt ein Problem. Die Situation ganz im Süden Brandenburgs, im Elbe-Elster-Land, da gibt es auch sehr schöne Städte. Also dieser Landkreis liegt, man kann sagen, im Einflussbereich von Dresden, Leipzig und Berlin. Trotzdem gibt es diese Sachen mehr oder weniger gar nicht.
Ich würde jetzt gerne erst wissen, Frau Christmann, ist das tatsächlich ein flächendeckendes Phänomen oder sind es Einzelentwicklungen? Und dann fragen, wie gehen wir damit um?
Ein flächendeckendes Phänomen ist es noch nicht, aber man muss schon an manchen Orten Angst haben von der sogenannten Gentrifizierung. Also das heißt, dass die Immobilienpreise steigen und dass wir dort dann sehen, dass sogar Bewohner und Bewohnerinnen sich ihr Land nicht mehr so wirklich leisten können oder sich kein neues dazu kaufen können, weil es einfach zu teuer geworden ist. Also das ist etwas, was kommen kann. Die meisten Orte sind noch weit weg davon entfernt. Und ich würde auch ein bisschen sagen, dass vielleicht sich das Problem auch insofern etwas entschärft, als wir diesen Trend zur multilokalen Lebensführung sehen. Dass die Leute jetzt länger und stärker, nicht nur am Wochenende, vor Ort bleiben wollen, weil sie jetzt, vorausgesetzt, dass es eine gute Internetverbindung gibt, digital arbeiten. Die Pandemie hat einen Riesenschub in Bezug auf Digitalisierung und mobiles Arbeiten mit sich gebracht. Und das führt dazu, dass manche Leute sagen, ich kann viel kreativer arbeiten, wenn ich im ländlichen Raum bin. Und dann dort länger bleiben. Und dann wäre es schon eine Chance, dass sich Dinge gut entwickeln, dass sie lebendiger werden. Aber natürlich ist dann der Riegel noch lange nicht der Gentrifizierung vorgeschoben an den Orten, wo das sehr stark auftritt.
Also ich bin ungern mit dabei, bei so einer Debatte immer schwarz oder weiß zu sehen. Also ich teile grundsätzlich Befürchtungen, die auch gerade hier im Plenum mitgeteilt worden sind. Es gibt diese Tendenzen grundsätzlich, selbstverständlich. Auch in Neuruppin übrigens. Neuruppin ist ein attraktiver Standort, möchte aber da auch irgendwo eine Chance sehen, weil diese Tendenzen, 80% nur Zweitwohnsitz, das haben wir nach meiner Meinung so nicht in den Ortsteilen. So weit ist es noch nicht in Neuruppin. Wenn man etwas mehr in den Norden hinausgeht, Richtung Fleckenzichlin oder auch zur Mecklenburgischen Kleinseenplatte, da gibt es ganz noch andere Tendenzen, das muss ich so deutlich sagen. Ich würde erstmal relativ simpel sagen, wenn ich in einem Ortsteil lebe oder in einer Siedlung, wo ich sehr, sehr viele Menschen nicht jeden Tag sehe, vielleicht nur am Wochenende, ich gehe da persönlich hin, klopfe an und frage, wer sind Sie? Schön, dass Sie da sind. Können wir uns mal unterhalten? Können wir mal was zusammen machen? So simpel würde ich einfach mal starten wollen.
David Coleman, was müsste passieren, dass Sie aus Joachimsthal wieder weggehen?
Ja, also wenn ich jetzt ein Orchester in Neuseeland mich anrufen würde und sagen würde, jetzt wir wollen, dass Sie 2 Jahre, 3 Jahre hier Chefdirigent sind, dann...
Dann wären Sie nämlich auch nur noch Wochenend, Joachim.
Aber ich verstehe diesen Vorwurf, aber wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, auch Verbindungen zu Schulen aufzubauen. Ich war auch in Joachimsthal und habe auch Konzerte veranstaltet, aber auch... Ich denke, Brücken geschlagen zu viele verschiedene Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen in Joachimsthal. Natürlich meine Arbeit, also ein Orchester ist halt ein Gebilde, was es generell nur in großen Städten gibt. Aber ich habe dieses Ort lieb gewonnen, würde ich sagen.
Heike Kerinis, dieses wunderbare Projekt Raus aufs Land in der ARD-Mediathek, ist das eigentlich auf Dauer angelegt? Fragen Sie in 5 Jahren nach, was aus den ganzen Sachen geworden ist?
Wir fragen jetzt schon zum Teil nach. Wir sind schon in Kontakt und wir sind auch ganz neugierig. Man darf es wirklich nicht zu positiv sehen. Ich kann es sehr gut verstehen, was der Herr da eben gesagt hat. Wir sind im Märkisch-Oderland auch in vielen Foren, wo genau über sowas gesprochen wird. Das hängt schon ein bisschen an den Menschen, so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, die sich entscheiden für etwas und dann auch mitmachen.
Jurik Jander, habe ich eine Chance, Sie in 5 oder 10 Jahren immer noch in Ihrem Dorf, dessen Namen Sie uns nicht verraten haben, zu treffen?
Nun, ich habe ja jetzt dieses Jahr mein Abitur und dann werde ich erstmal in die Welt hinausgehen. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wieder hier zurückgeschwemmt werde oder ob ich irgendwo in der Welt bleibe, mich dann da festsetze und bin offen.
Was wäre denn das Argument, das starke Argument, wieder zurückzukommen?
Ich kenne die Gegend hier.
Das war raus aufs Land, rein in die Stadt, die Sehnsucht nach dem besseren Ort, aufgezeichnet im Rahmen der Musiktage zur Tag- und Nachtgleiche Equinox. Wir sprachen im alten Gymnasium in Neuruppin. Hier ist die Musikschule des Kreises Ostprignitz-Ruppin beheimatet. Danke, sage ich, Jurik Jander, Heike Kerinis, Gabriela Christmann, Jan Juraschek, Christoph Wichtmann und David Robert Coleman. Und Ihnen danke ich allen für die Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.